Hallo und herzlich willkommen beim Donnerschock-Podcast, dem Podcast für Paradoxes, Humor und Veränderung. Heute hatte ich mal wieder einen ganz spannenden Gast am Start, und zwar den lieben Jimmy C. Gerum. Und Jimmy hat eine Bürgerinitiative namens Leuchtturm ARD gegründet, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu reformieren. Warum reformieren, sollte euch allen wahrscheinlich klar sein. In den letzten Jahren ist ja einiges schiefgelaufen, allerdings nicht erst seit Corona, sondern auch schon bedeutend vorher, wie wir in dieser Podcast-Folge ausführlich erörtern werden. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum es sich denn überhaupt noch lohnt, dieses Ding zu reformieren, anstatt es nicht einfach abzuschaffen. Die Frage habe ich mir auch gestellt und natürlich auch mit Jimmy in der Folge diskutiert. Von daher wünsche ich dir ganz viel Spaß, viele neue Erkenntnisse und tschüss!
Donnerschock. Das war sehr effektiv.
Ja, vielen Dank, dass ich dich hier treffen darf, Jan, und danke für die Einladung. Es ist natürlich eine spannende Geschichte, weil ich habe mir gedacht, dass nachdem ich eigentlich jahrelang überlegt habe, wie diese Welt funktioniert und was die Probleme sind, das sind ja nicht nur politische, sondern auch ethisch-moralische Probleme und auch historische Probleme, die wir haben, da habe ich halt nach einer Lösung gesucht, und die Lösung ist eigentlich, dass die Gewaltenteilung funktionieren müsste. Und zwar besser funktionieren, als sie das tut. Und dafür brauchen wir eine starke vierte Säule. Also ist unser Lösungsansatz, den wir mit der Bürgerinitiative Leuchtturm ARD angehen, dass wir die vierte Säule zur Verantwortung rufen. Und dass sie diese Kontrollfunktion gegenüber unseren Gesellschaften national und international übernimmt. Das wäre etwas, was wir anstoßen wollen mit dieser Bürgerinitiative.
Okay, ja, das heißt, du beschäftigst dich jetzt ja schon sehr lange mit dieser Thematik. Was würdest du denn sagen, wann ist das denn so aus den Fugen geraten? Also ARD, das, oder dein Projekt ist jetzt ja nicht 10 Jahre alt, sondern 2, glaube ich, ungefähr, ne?
Ja, ich bin motiviert worden durch die Spaziergängerbewegung. Wir haben in der Corona-Krise alle gemerkt, dass mit unserer Demokratie einiges nicht stimmt. Da sind viele Leute aufgewacht, und es ist wichtig, dass wir die nötige Breite der Bewegung haben. Ja, ich habe ja schon seit 10 Jahren mich beschäftigt mit Geopolitik und Geschichte und habe festgestellt, dass wir da viele Probleme haben und die auch totgeschwiegen werden in gewisser Weise, die einfach nicht thematisiert werden. Und um das an die Öffentlichkeit zu bringen, müssen wir natürlich aktivistisch und auch politisch tätig sein und uns für die Demokratie einsetzen und uns für diesen offenen Diskurs einsetzen. Und wenn da die nötige Breite nicht da ist, dann kann man sich gegen die bestehenden Machtverhältnisse kaum durchsetzen. Denn das sind feste Systematiken und Mechaniken, die da funktionieren und die letztlich eine Opposition unterdrücken oder nicht wahrnehmbar halten. Und da müssen wir uns wehren. Und als wir dann mit der Spaziergängerbewegung die nötige Breite hatten, habe ich den Mut gefunden, so eine Bürgerinitiative zu gründen, die versucht, diese Breite auf ein gemeinsames Ziel zu bringen, nämlich eben den Journalismus zur Verantwortung zu rufen. Das ist der Ansatz gewesen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes, neutrales Ziel. Wie würdest du denn die Opposition definieren?
Also, ja, wir haben natürlich eine Opposition, eine parlamentarische und Opposition und die außerparlamentarische Opposition. Ich bin schon vor der Gründung der Bürgerinitiative in die Partei Die Basis eingetreten. Erstmals in meinem Leben bin ich Parteimitglied geworden, weil Die Basis eigentlich für die Werte steht, die unsere Gesellschaften brauchen. Die steht ja für Machtbegrenzung und für Achtsamkeit, für achtsamen Umgang und für Basisdemokratie. Das heißt also, für ein System der direkten Demokratie, das man befördern müsste. Das sind Werte. Das ist eigentlich weniger Politik, das sind Werte. Und die überparteiliche Bürgerinitiative, die baut eigentlich auf denselben Werten auf. Ja? Wir brauchen gleich einen aufrichtigen Umgang. Ja? Und die Zusammensetzung der Opposition, das fällt mir auf, setzt sich aus Leuten zusammen, denen diese Aufrichtigkeit wichtig ist. Viele haben natürlich bestimmte ideologische Vorstellungen, die sie in der Opposition pflegen. Aber das Spannende ist ja, dass die Demokratie das braucht. Wir brauchen ja diesen offenen Diskurs zwischen unterschiedlichen Meinungen. Und das ist auch, so haben die alten Griechen das damals erfunden. Sie wollten ja einen Wettbewerb schaffen. Ja, das war damals auf dem großen Forum. Da haben die streitenden Parteien sich getroffen und dort haben sie diskutiert. Und die besten Ideen sollten eigentlich gewinnen. Und warum wir so enttäuscht und erschreckt und zornig sind jetzt, ist, weil dieser Diskurs verengt worden ist und weil er nicht stattfindet. Sowas geht gar nicht. Das ist, ich nenne das das Zeitalter der Heuchelei. Und die Frage, wie lange dieses Zeitalter der Heuchelei schon existiert, ist natürlich auch eine spannende Frage. Aber diese Heuchelei darf nicht sein und die muss vor allem beim Journalismus an allererster Stelle eliminiert werden.
Aber die Frage ist natürlich spannend und daher kannst du auch gerne deine Einschätzung dazu abgeben. Also während Corona ist es ja, glaube ich, dann auffällig geworden, weil das quasi bei jedem ja vor der Haustür dann stattgefunden hat und auch jeden Einzelnen halt direkt betroffen hat. Vorher war es ja vielleicht ein bisschen unterschwelliger. Was würdest du denn sagen, wo es dann vielleicht auch für dich persönlich zum ersten Mal offensichtlich geworden ist, dass da irgendwas halt nicht korrekt abläuft?
Das ist ein ganz spannender Punkt. Also ich habe wirklich ein Schockerlebnis gehabt, weil du hast ja vorher schon gesagt, ich war mal Filmproduzent und da habe ich eigentlich in einer ganz normalen Welt gelebt mit und habe noch viel mehr Vertrauen gehabt da in die Gesellschaft und auch in unsere Medien. Und das habe ich durch ein Schockerlebnis in gewisser Weise verloren. Ich habe damals einen Vortrag von Dr. Daniele Ganser gehört, wie er die Hintergründe zu WTC 7, dem dritten Gebäude, was am 11. September eingestürzt ist, untersucht hat und festgestellt hat, da ist kein Flugzeug reingeflogen, das Ding ist aber trotzdem eingestürzt, und zwar am Nachmittag des 11. September. Und interessanterweise habe ich dazu eine Anekdote, denn jetzt haben wir ja mit der Bürgerinitiative den Dialog mit den verantwortlichen Medien gesucht, und ich war auf einer politischen Tagung mit den Verantwortlichen, zum Beispiel mit Professor Kai Gnifke, dem Vorsitzenden der ARD, und vielen anderen, unter anderem der Herausgeber der Zeit, Giovanni Di Lorenzo. Und er hat auf der Bühne gesagt, wenn es einen Indiz gäbe, dass der 11. September vielleicht doch nicht so war, wie die Menschen glauben, dann würde er sein ganzes Heer von Journalisten darauf ansetzen, weil das wäre natürlich eine Sensation, eine historische, die man journalistisch bearbeiten
Und
müsste.
hast du ihm von
Und
WTC 7 erzählt?
das hat er öffentlich auf der Bühne gesagt, ja. Und er bekam auch jede Menge Applaus. Und ich habe dann beim Mittagessen den Herausgeber der FAZ, Jürgen Kaube, darauf angesprochen, was Di Lorenzo da gesagt hat. Und er hat es unterstrichen für seine Zeitung FAZ, dass er das genauso machen würde. Ja? Wenn diese Indizien zutage treten würden, dann würde er sofort sein Heer an Journalisten drauf ansetzen. Daraufhin habe ich ihm dann gesagt, dass ich eine gute Nachricht für ihn habe. Ich habe nämlich genau dieses Indiz, was journalistisch bearbeitet werden müsste. Und das ist die Studie von Leroy Halsey, ein Professor für Bauingenieurwesen auf der Universität Alaska. Und der hat von 2016 bis 2019 eine Studie erarbeitet mit seinen Studenten, ein Computermodell, wie WTC 7 am Nachmittag des 11. September einstürzen konnte. Und das ist eine Studie, die er dann vorgelegt hat, 2019, an das NIST, an das National Institute of Standards and Technologies in Amerika. Das ist das zuständige Institut für diese Untersuchungen. Und das hat diese Studie verweigert anzunehmen, und es verweigert sich auch, ihre eigene Studie zu veröffentlichen, die ja auch ein Computermodell ist, das auf der These beruht, dass es Bürofeuer waren. Und die offizielle Studie widerlegt die These des NIST. Das bedeutet, es war nicht Bürofeuer. Was es war, kann man nur durch Thesen behaupten. Ja. Es scheint eine Sprengung gewesen zu sein, aber es war definitiv nicht, was das offizielle Narrativ war. Das ist somit bewiesen und erfordert eine staatsanwaltliche Untersuchung der Staatsanwaltschaft New York. Und die Staatsanwaltschaft ist weisungsgebunden, politisch weisungsgebunden, ähnlich wie hier in Deutschland. Und deswegen darf sie ein Verfahren nicht eröffnen. Und diese Beweise von Leroy Halsey haben dadurch keine Justizkraft. Sie dürfen oder müssen nicht vorgelegt werden. Und damit beißt sich die Katze in den Schwanz. Das heißt, ich habe Herrn Kaube gesagt, dass das genau das ist, was die Journalisten aufarbeiten müssen, dass das System sich selber nicht hier schützen kann, indem durch die Weisungsgebundenheit neue Beweise gar nicht zugelassen werden können, die definitiv nachweisbar sind. Und das Schlimme an dieser Sache ist, dass das Weltgeschichte ist. Das ist ein Ereignis, was absolute Weltgeschichte ist. Das hat unser gesamtes 21. Jahrhundert beeinflusst. Und dieser eine Moment heißt, dass es keine arabischen Terroristen gewesen sein können. Das ist damit, das steht hier im Raum. Und deswegen haben natürlich Herr Di Lorenzo und auch Herr Kaube recht, wenn sie sagen, das müsste man untersuchen. Aber dass sie es nicht tun, ist nicht entschuldbar, denn hier geht es um Weltgeschichte.
Ja, wie haben Sie denn dann auf deinen Einwand reagiert, quasi? Also,
Quasi gar nicht. Also Herr
okay.
Kaube hat sich nur zurückgezogen von seinem Mittagstisch. Ja. Und deswegen, wie gesagt, meine Kontaktdaten sind öffentlich. Die
Ja.
beiden Herren können mich jederzeit kontaktieren und diese Information ist auch in breiten Kreisen bekannt, aber offensichtlich nicht in unseren Leitmedien. Und das ist eine Schande für unsere Demokratie und eine Schande für unsere Zivilisation. In dieser Welt müssen wir Bürger Verantwortung übernehmen. Denn ganz offensichtlich werden wir weder von den intellektuellen Eliten, noch von den medialen Eliten, noch von den politischen Eliten beschützt.
Nee, auf keinen Fall. Ja, was ist dann das Problem? Also bei diesen größeren Medienhäusern, Anstalten jetzt, es ist jetzt ja nicht davon auszugehen, dass quasi jeder einzelne Journalist, der darin arbeitet, irgendwie total tief in das System verstrickt ist. Glaubst du, dass diese hierarchische Struktur dann dafür sorgt, dass da aber nichts durchsickern kann? Oder sind die doch alle irgendwie manipuliert?
Ja, es ist natürlich ein komplexes System. Und ich habe das bis ins Detail studiert und es gibt dazu eine Expertise, mehrere Expertisen, zum Beispiel allein auf unserer Webseite. Dirk Pohlmann hat einen Vortrag über Systemmedien gehalten. Professor Mayen von der Universität München ist mit einem Vortrag über die Medienmatrix bei uns auf der Webseite leuchtturmard.de. Das heißt also, es ist eine komplexe Materie. Ich habe auch ein Buch geschrieben, zusammen in einer Bürgerkonferenz mit 25 unabhängigen Bürgern unter der Leitung des Kommunikationswissenschaftsinstituts in München, Dr. Alexis Mirbach. Und da haben wir 2021 ein Jahr lang untersucht, wie die Struktur der Medien so verkommen konnte, ja? Wie sie so verkrustet werden konnte. Und auch Lösungen aus der Misere gesucht. Aber für die Lösungen muss der Wille da sein. Deswegen die Bürgerinitiative. Die Bürgerinitiative versucht, diesen Willen einzufordern. Und was wir erreicht haben, und das schließt auch an diese Frage an, wir haben direkten Kontakt. Wir haben schon mehrere runde Tische mit dem Norddeutschen Rundfunk, mit dem RBB, mit dem Bayerischen Rundfunk, auch mit privaten Zeitungskonzernen. Wir werden allein auch morgen wieder eingeladen in eine Zeitungsredaktion und sprechen dort über den Zustand des Journalismus. Und bei diesen Gesprächen haben wir unterschiedliche Dinge erlebt. Vor allem haben wir die Dinge erlebt, dass die Journalisten oftmals ein reines Gewissen haben, dass sie das gar nicht so empfinden, dass sie einseitig berichten. Das liegt zum großen Teil daran, dass die Systematik über die internationalen Presseagenturen und über die Ausbildung der Journalisten und über die Milieus, in denen die Journalisten arbeiten, und Zum Beispiel über die Wissenschaftsdienste. Beim Bayerischen Rundfunk haben wir erfahren, dass die Corona-Berichterstattung von den Wissenschaftsdiensten abhängt, zu denen der öffentliche Rundfunk ein großes Vertrauen entwickelt hat im Laufe der Jahrzehnte. Und diese Redakteure bedenken nicht dabei, dass diese Wissenschaftsdienste unterwandert sind inzwischen. Sie sind von Pharmakonzernen, Interessen unterwandert, auch von Stiftungen wie der Bill Gates Stiftung oder wie der Wellcome Trust Stiftung. Das heißt, da sind finanzielle und kommerzielle Interessen und es sind auch andere Interessen auf globaler Ebene. Die haben alle diese Corona-Krise geschürt und die Redakteure waren schlicht überfordert an ganz vielen Stellen. Und deswegen brauchen wir Aufklärung. Wir brauchen Dialog und offenen Diskurs. Das können wir wirklich sagen, dass wir da in den ersten 40 Wochen unserer Aktion dieses Mediendialogangebots schon sehr viel erreicht haben. Wir haben zwar nicht erreicht, was wir brauchen, dass wir eine ausgewogene Medienlandschaft hätten, aber wir haben schon viel erreicht.
Ja, eins nach dem anderen, ne? Aber mich interessiert das trotzdem nochmal vielleicht ein bisschen spezifischer auf die Ursachenforschung. Und zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel mal ja, Deutschland an sich sehen, gab es seit dem Zweiten Weltkrieg mal unabhängige Medien in Deutschland oder nicht? Was würdest du sagen?
Nein, es gab noch nie auf der ganzen Welt, in der gesamten Weltgeschichte, unabhängige Medien. Also zumindest Leitmedien, unabhängige Leitmedien. Wir haben im Internet ja seit 10 Jahren eine sehr interessante Welt der unabhängigen Nachrichtenportale. Ja. Die sind nicht alle ideologisch geprägt, sondern da ist hochkompetenter Journalismus zu finden, national und international. Das ist, davon habe ich profitiert. Ich habe seit 10 Jahren, seit ich aufgeweckt worden bin, ja, durch das Ereignis mit dem Vortrag auf der Universität Tübingen war das, von Dr. Daniele Ganser. Und da hat er den ganzen Hörsaal aufgeweckt, ja. Da sind 500 Leute gesessen, die hinterher mit offenem Mund da saßen, ja. Und wir alle profitieren seit 10 Jahren von dieser hohen Kompetenz einer multipolaren Welt, der unterschiedlichen subjektiven Weltanschauungen, die wir im Internet kennenlernen können. Es bedarf natürlich Medienkompetenz, man muss ein bisschen auswählen lernen, ja. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich viel Zeit investiert habe, konnte ich diese Kompetenz mir aneignen. Und jetzt versuchen wir natürlich, diese Kompetenz auszuweiten, indem wir ganz klar die Entschuldigung der Tagesschau verlangen für diese Einseitigkeit und für die Nichtberücksichtigung dieser multipolaren Welt, die wir jetzt im Internet haben. Denn es ist ja so, wir haben auch negative Exzesse im Internet, wir haben Social Media Schund, kann man sagen. Und diesen Schund muss man trennen von der Qualität. Und das wäre die Aufgabe des öffentlichen Rundfunks. Er müsste uns Orientierung geben, was man ernst nehmen kann und was man nicht ernst nehmen sollte im Internet. Und das tut er nicht. Das tut er aus ideologischen Interessen. Und da fragen wir uns, wie kann das sein, dass ein Rundfunk, und den bezahlen wir ja, das ist ja der Ansatz von uns, wir bezahlen 9 Milliarden und dafür können wir Qualität erwarten und vor allem auch Auseinandersetzungen mit dieser neuen Entwicklung und auch Selbstkritik mit den Gefahren, denen man selbst als Journalist und Redakteur ausgesetzt ist. Und diese, du hast ja gerade gesagt, ja, dass diese Entwicklung eben weit zurückgeht, ja. Und ich kann da zum Beispiel einen Journalisten der New York Times 1881 zitieren, der gesagt hat, dass wir Journalisten alle nur intellektuelle Prostituierte des Geldes sind. Das ist ein Zitat eines führenden Redakteurs von 1881.
Ja klar, Geld macht einen dann natürlich in dem Sinne frei und unabhängig. Jetzt ist ja ein Kritikpunkt, den ihr öfters wahrscheinlich erfahrt, den ich jetzt auch das eine oder andere Mal gelesen habe, dass man halt eben die alternativen Medien, die wir jetzt ja schon haben, wie zum Beispiel Fairtalk, Apolut und wie sie alle heißen, ja lieber mit seiner Energie halt quasi irgendwie belebt und weiterentwickelt, anstatt halt zu versuchen, bei den Leuten, die uns da wirklich halt beschissen haben, die letzten Jahre irgendwie nochmal die Hand zu reichen. Was entgegnest du zu diesem, ja, zu diesem Punkt?
Ja, das ist ein Problem, dass da einfach nicht das geopolitische Wissen bei vielen ausreicht. Und es ist nämlich so, es gibt da unterschiedliche Ebenen dieser Problematik. Vielleicht kann man es am besten so sagen, wir wollen ja hier eine bessere Zivilisation schaffen. Und wenn wir da so klein anfangen, dann beginnt schon mal das Problem, dass wir diese Zeit gar nicht haben. Denn wir haben gesehen, was passiert, wenn KenFM, das inzwischen Apollut heißt, wenn das wächst. Ich habe das ja jahrelang verfolgt und bin Profiteur der unglaublich umfassenden Ausbildung, die man bei KenFM im Gespräch, zum Beispiel bei diesem Format, hochspannendes Format, gewinnen konnte. Ja. Da gewinnt man einen Überblick, was auf dieser Welt los ist, und von unterschiedlichen Perspektiven. Und trotzdem ist das in einer Geschwindigkeit gewachsen, die mich erschreckt hat. Einfach viel zu langsam. Und als dann die Corona-Krise kam, hat sich plötzlich das Portal verdreifacht. Innerhalb von wenigen Monaten. Und es gab das erste Video von Ken Jebsen mit 3 Millionen Klicks. Das war systemrelevant langsam. Und in dem Moment wurde es vernichtet von den Institutionen, die wir hier haben und die an offenem Diskurs nicht interessiert sind. Ähnlich ergeht es gerade auf eins. Das heißt also, wir müssen die ganze Systematik dahinter begreifen. Wenn wir uns in unserer kleinen Blase wohlfühlen und sagen, wir sind aufgeklärt und wir fühlen uns ganz toll, weil wir mehr wissen als die anderen, dann bringt uns das überhaupt nichts für die Welt. Wir müssen ja schauen, wie können wir systemisch damit umgehen. Und dafür brauchen wir die Deutungshoheit der Leitmedien. Das habe ich auch auf einem Vortrag bei der Better Way-Konferenz vor den internationalen Journalisten gesagt, dass das der Kernpunkt ist. Wenn wir die Welt verändern wollen, dann können wir uns nicht auf unsere unabhängige Blase verlassen, sozusagen auf die APO, auf die außerparlamentarische Opposition, sondern wir müssen in die Parlamente und in dem Fall müssen wir zu den Leitmedien. Ja? Und die andere Dimension ist die, dass es natürlich immer eine finanzielle Frage ist. Ja? Wenn wir jetzt 1 Milliarde rüberschaufeln und sagen, wir zahlen die GEZ jetzt an die unabhängigen Medienportale, dann haben wir unabhängige Medienportale, die plötzlich 1 Milliarde haben und könnten ein unglaubliches Programm bieten, was sie jetzt schon tun für viel weniger Geld. Ja? Und das ist aber dann ähnlich wie Putin. Putin hat auch Milliarden und ist aber der Böse, Böse dieser Welt. Ja? Genauso ist aktuell die freie Szene des Internets das absolut Böse dieser Welt. Das ist das Image, ja? Weil es nicht zugelassen wird, dass hier differenziert wird zwischen Qualität. Und in diesem ganzen System, in diesem Netzwerk, in diesem Korsett sind wir gefangen. Deswegen, obwohl ich auch ein Anhänger der Philosophie bin, zu sagen, lass uns nicht gegen das Schlechte kämpfen, sondern lass uns das Gute erschaffen, muss man da die Realitäten erkennen, dass wir das Gute beim öffentlichen Rundfunk schaffen müssen in dem Fall. Denn er hat die Kraft und er hat die Macht und er hat auch diese kulturelle Bedeutung, dass er einen Unterschied machen kann, der auch international gehört wird. Und wie gesagt, der Zeitfaktor kommt dazu. Wir sind in einem absoluten Endspiel. Das heißt, die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass die Mächte, die seit Jahrhunderten hier an vielen Strippen ziehen, dass die das Tempo erhöht haben. Und wir werden nicht diese 10 bis 20 Jahre haben, die es bräuchte, unseren unabhängigen Mediensektor von sich aus gesund zur Deutungshoheit hochwachsen zu lassen. Vor allem nicht mit dieser Gegnerschaft, die uns diffamiert und kleinredet.
Ja, wie würdest du denn dann dieses Endspiel wiederum definieren?
Das Endspiel geht in die Richtung, dass es eine digitale Transformation gibt, die den Bürger mehr versklavt in gewisser Weise. Ja, wir erkennen das bei den Bemühungen vom Great Reset, vom World Economic Forum und verschiedenen anderen Bewegungen, Ideologien, die man von Jahrzehnt zu Jahrzehnt untersuchen kann. Ja. Es geht alles in die Richtung, dass wir gläserne Bürger sind und letztlich Man kann uns auch bösartig Steuervieh nennen. Ja. Es geht eigentlich nur darum, dass dieses System funktioniert und dass unser marodes und verfaultes und ungerechtes Geldsystem irgendwie weitergeführt werden kann. Es sind wirklich ganz viele Diskurse, die überhaupt nicht geführt werden, die aus der Öffentlichkeit herausgehalten werden. Und das kann nur eben ein Portal der Orientierung schaffen, das wirklich eine große Deutungshoheit hat. Ja. Deswegen wäre das die Lösung. Das heißt, denn die digitale Transformation ist ja auch eine neutrale Technologie, die wir auch für das Gute anwenden könnten. Zum Beispiel könnte man das ganze Steuersystem wir könnten mit einem Knopfdruck Steuern zahlen und alle Finanzämter abschaffen. Das wäre zum Beispiel eine riesengroße Steuergerechtigkeit, weil dann könnte keiner der Konzerne mehr drumherum kommen, denn jeder müsste per Knopfdruck dann sein Obolus leisten für die Gemeinschaft. All diese Dinge könnte man sehr gemeinwohlorientiert durchdenken und vor allem diskutieren. Das ist aber nicht im Interesse von jahrhundertealten Privilegien, die da geschaffen worden sind im Hintergrund. Und deswegen haben wir hier eine Aufgabe, eine Kontrollfunktion zu erschaffen als Gesellschaft. Und das ist jetzt die Chance. Jetzt kommen wir zu der guten Botschaft, dass wir durch die Corona-Krise eigentlich die nötige Breite haben für diese Aufgabe, dass wir da eine Kontrollfunktion einfordern. Und auch eine gute Nachricht ist, dass unsere Zivilisation diese Kontrollfunktion eigentlich erschaffen hat, ja, mit der Gewaltenteilung, mit dem UNO-Gewaltverbot, mit dem Pressekodex. Das heißt also, wir haben Vorschriften, Grundgesetz, ja, Zensurverbot, wir haben Vorschriften, die all das umsetzen könnten. Sie werden aber nicht eingehalten und sie werden von den Privilegierten sozusagen zu ihren Gunsten verdreht und umgedreht oder unterwandert. Und das ist etwas, was wir nur offen thematisieren müssen. Das heißt, wir müssen noch nicht mal neue Regeln erfinden. Wir halten uns einfach an das, was unsere Zivilisation geschaffen hat, und wir werden eine Welt schaffen, in der Kriege nicht mehr nötig sind.
Also wir machen es dann richtig, nicht nur wie es auf dem Papier steht, sondern dann setzen wir es auch dann mal so um, wie es mal gedacht war. Da schließt sich mir aber noch die Frage an, wenn du jetzt dieses System revolutionieren möchtest, dann wie soll das konkret gehen? Denn ja, dieser ganze Komplex arbeitet ja die ganze Zeit gegen uns, zum Beispiel jetzt die Mitarbeiter oder die hierarchischen Strukturen. Also was sind so konkrete Vorschläge, wo du sagen könntest, okay, das muss jetzt sofort verändert werden, damit wir, keine Ahnung, nächste Woche oder so eine neutralere Berichterstattung erhalten können.
Ja, das Besondere ist, dass wir das ethisch angehen müssen. Also ethisch heißt erstens mal, dass wir eine Gemeinschaft sein müssen, dass wir zusammen eine Stimme erheben müssen. Und diese Stimme darf nicht ideologisch sein. Denn ich habe natürlich als privater Mensch habe ich eine Meinung, eine Vorstellung, was für Schritte man jetzt gleich gehen müsste und so, ja. Aber es ist nicht mein Recht, meine Meinung da zu sagen, sondern es ist meine Aufgabe, dass ich die Gemeinschaft in den Vordergrund stelle. Und die Gemeinschaft braucht den offenen Diskurs, den Wettbewerb der Ideen. Und wir hatten gerade dieses wunderbare Beispiel, KenFM im Gespräch. Sind, ich weiß nicht wie viele, 100 Gespräche von Hunderten von Experten, die eigene Bücher geschrieben haben, die 20 Jahre Recherche reingelegt haben in zwei, drei Bücher zu bestimmten Themen, die alle ein Mosaik bilden, unserer gesamten Gesellschaft, unserer gesamten Zivilisation und die immer mit einem kreativen Umgang gegenüber unserer Gesellschaft diese Bücher geschrieben haben. Und zu jedem Einzelnen kann man dann sich natürlich auch nochmal eine eigene Meinung bilden. Aber das Spannende ist die Summe. Die Summe ist, dass wir hier sehr viele gute Ideen haben. Also zum Beispiel zur Wirtschaft, die Gemeinwohlökonomie, die österreichische Schule, die der wie heißt das liberal Libertarismus, sorry,
Ja, okay.
Entschuldigung,
Alles gut.
Libertarismus, ja, und unterschiedliche Formen, wie man die Wirtschaft gestaltet, wie man das Geldsystem gestaltet. Das ist natürlich eine ganz wichtige Grundlage. Und darüber muss Diskurs herrschen. Wir müssen vor allem transparent machen, dass gewisse Interessen da sind, die den Diskurs verhindern. Und das ist letztlich auch die Aufgabe des Journalismus, das zu analysieren und diese Möglichkeiten nicht ganz verschwinden zu lassen im öffentlichen Diskurs, wie es eben geschieht. Und das ist nur ein Beispiel. Also mit anderen Worten, wenn wir so eine Instanz haben, wo wir Vertrauen haben, denn letztlich geht es ja darum, Vertrauen zu haben, dass uns das ganze Panoptikum der Möglichkeiten, wie wir unsere Gesellschaft organisieren könnten, dass uns das zur Auswahl gegeben wird. Das bedeutet nämlich auch, dass die Wahlurne erst ihre Bedeutung gewinnt. Aktuell sind die Wahlen eine Farce, denn diese Wahlen finden statt, ohne dass wir überhaupt das nötige Wissen haben. Hannah Arendt hat gesagt, was nützt uns die Meinungsfreiheit oder die Wahlfreiheit, wenn uns die Informationen fehlen?
Ja, okay. Aber wenn ich das jetzt nochmal trotzdem nochmal konkretisieren kann auf die Revolution oder auf die Reformation, würdest du dann sagen, okay, wir kommen einfach alle zusammen, machen den Wettbewerb der Ideen und die besten Ideen, die dann halt abgestimmt werden, gewinnen dann und organisieren auch so die Medien neu?
Ja, es ist natürlich eine Frage der Experten und es ist eine Frage der Kompetenz. Und deswegen ist es ja so spannend, dass deswegen nenne ich das auch das Zeitalter der Heuchelei. Heuchelei bedeutet, wenn wir Kompetenzen haben, die wir gar nicht anwenden oder die wir absichtlich nicht anwenden, weil wir damit Interessen verschrecken. Zum Beispiel die Interessen des militärisch-industriellen Komplexes. Das ist etwas, was zu diesen ganzen Kriegen führt. Wir haben ein System, auch dieses System, dass wir Wachstumszwang haben. Ja? Es ist geisteskrank, wenn wir uns mit unserer Wirtschaft auseinandersetzen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir jetzt Ressourcenknappheit oder Umweltprobleme thematisieren, ja? Oder Energieprobleme. Es ist pervers, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat, dass sie über diese grundsätzlichen Dinge nicht redet. Da rede ich von Privilegien, die sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte gebildet haben, die einfach nicht angegriffen werden bei dem Thema. Ich war letztens zum Beispiel in einem Vortrag des Club of Rome, ja, und die haben einen optimistischen Ausblick gegeben, dass wir jetzt wir haben ein neues Buch geschrieben, Earth for All, Erde für alle, ja, hört sich alles ganz toll an. Und dann haben sie gesagt, dass wir das alles noch schaffen können, indem wir die Wirtschaft jetzt umgestalten und da gibt es Ideen und wir müssen nur kreativ sein. Hört sich alles ganz toll an. Aber dann wurde die kritische Frage gestellt, ja, und warum kommt in diesem Buch nicht das Militär vor? Wir haben allein 25% Umweltverschmutzung, CO2, sonst irgendwas, alles nur wegen Militär. Also wenn unsere Erde hier jetzt gerade so weit ist, dass wir die letzte Generation gegründet haben und dass hier Leute sich einsetzen für unsere Umwelt, warum ist dann unsere heuchlerische Regierung für Krieg? Warum hinterfragen die nicht, was sie hier tun? Das ist ein Doppelsprech. Das ist schlimmer als Orwell und Aldous Huxley zusammen. Und das ist eine Beleidigung der menschlichen Intelligenz. Wir Bürger haben hier jetzt eine Verantwortung, Aufrichtigkeit einzuführen. Wir haben nicht die Verantwortung, hier die Lösungen zu präsentieren. Wir haben die Verantwortung, Aufrichtigkeit zu installieren. Und diese Eliten, die hier irgendetwas zu sagen haben, in Wissenschaft, Medien oder Politik, die haben aufrichtig zu sein. Und wir haben viel zu lange uns gefallen lassen, wie unaufrichtig die mit uns umgehen. Sowohl was Wirtschaftssystem, Bildungssystem, Gesundheitssystem, jedes System angeht hier. Dich interessieren natürlich die Lösungen.
Ja,
Ja,
genau.
mir fehlt der strategische Ansatz, denn ich mache das jetzt seit 10 Jahren, dass ich zuhöre. Ja, ich bin jetzt hier mal mitten im Gespräch, ja, mit dir, freut mich sehr. Aber normalerweise bin ich Zuhörer. Ich schaue mir das alles an, ja, und das seit 10 Jahren. Und zwar national und international, auf Englisch, auf Deutsch, auf Französisch. Und dann reden die immer darüber, ja, wie sie schön hier eine Lösung machen wollen, ja. Aber entweder bleiben sie in ihrem eigenen Narzissmus stecken oder sie tun sich ideologisch verirren in irgendwelchen Konzepten, für die sie dann allzu leicht diffamiert werden können, anstatt einen gemeinschaftlichen Gedanken zu entwickeln. Und unsere Bürgerinitiative versucht genau das. Wir versuchen die Brücke zu schlagen, dass wir eigentlich nur gemeinsam eine Chance haben. Denn es wird ganz genauso weitergehen wie bisher, dass wir nämlich 3 Jahre hier jetzt gegen Corona protestiert haben, gegen Grundrechtsverletzungen, gegen körperliche Unversehrtheit oder gegen unaufrichtige Medien. Und wir uns trotzdem im Kreis drehen mit all unseren schönen Vorstellungen eines alternativen Geldsystems, einer alternativen, gerechten, gemeinwohlorientierten Wirtschaft. All das bleiben so lange Träume, solange wir uns hier rumschubsen lassen von allen und glauben, wir könnten alleine mit unserer Eitelkeit hier irgendetwas erreichen. Wir haben eine Aufgabe, hier gemeinschaftlich zu denken. Gemeinwohlorientiert im aufrichtigen Sinne. Dazu gehört zum Beispiel auch schon zum Beispiel die Rückgängigmachung von so manchen Privatisierungsgedanken. Denn wir haben eine Grundlage, auf der wir hier alle eine gemeinwohlorientierte Gesellschaft bauen können. Und darauf können wir dann eine gesunde Marktwirtschaft aufbauen, einen gesunden Handel, eine gerechte Wirtschaft, die keinen militärisch-industriellen Komplex mehr braucht. Denn wir leben nicht mehr in den Zeitalten, wo wir Lebensräume erobern müssen, sondern wir leben in einer Welt, in der wir 8 Milliarden Menschen haben, die sich mit unseren Ressourcen und mit unserer Kreativität auseinandersetzen sollten, mit einer gesunden Kreativität. Es ist sowas Grundsätzliches, um das es hier geht, dass wir hier gar nicht über die einzelnen Inhalte sprechen müssen. Wir brauchen eine Plattform, und zwar nicht eine, die wir uns irgendwie im Internet erschaffen und dort dann diffamiert werden als die Schwurbler oder Querdenker oder sonst irgendwas, sondern wir brauchen eine Plattform, die unsere Zivilisation darstellt. Ja? Und das wäre ein Zeichen, was wir in Deutschland jetzt setzen können mit unserem verdienstvollen öffentlichen Rundfunk. Er hat nämlich Verdienste, ja, neben dem, dass er sich komplett kapern hat lassen von fremden Interessen und von fremden Ideologien oder einseitigen Ideologien, hat er kulturelle Verdienste seit 1950, seit seiner Gründung. Und deswegen hat er ja auch immer noch diese Deutungshoheit bei ungefähr 70%. Ganz aktuelle Umfrage, circa 70% stehen 100% hinter ihm und wissen gar nicht, wie sie manipuliert werden durch die Unterwanderung beim öffentlichen Rundfunk. Und da brauchen wir Aufklärung. Also das heißt, die Lösung für all unsere Probleme ist, dass wir vernetzt und gemeinschaftlich denken und dass wir erkennen, dass unsere Initiativen einen Zusammenschluss brauchen, dass unsere Opposition einen Zusammenschluss braucht und dass man deswegen trotzdem nicht einer Meinung sein muss. Im Gegenteil, Demokratie bedeutet Diskurs. Und diesen Diskurs wollen wir öffentlich führen. Und wir müssen unterscheiden, ob wir jetzt hier im Internet, in deinem Podcast, offenen Diskurs führen oder ob wir das im ARD-Brennpunkt tun. Und das fordern wir. Wir fordern Dr. Daniele Ganser im ARD-Brennpunkt. Nichts weniger. Und Herr Stoltenberg von der NATO darf gerne mit ihm diskutieren. Das ist der Diskurs, den unsere Zivilisation hier eigentlich schaffen sollte, damit wir Entscheidungen treffen können an den Wahlurnen, dass wir entscheiden können, brauchen wir dieses europäische Sicherheitskonzept, bei dem sich alle 3 Jahre die Köpfe einschlagen, oder brauchen wir ein Sicherheitskonzept, wo wir miteinander Handel treiben und miteinander die Interessenausgleich an runden Tischen diskutieren. Wo sind wir denn, frage ich mich. Ja, also das ist eine Schande, ich habe es schon gesagt.
Wenn du jetzt von gemeinschaftlichen Lösungen und Organisationen sprichst, also ich finde das auch erstmal sehr gut, dass halt verschiedene politische Oppositionen zusammenkommen sollen und diskutieren sollen. Das ist ja sowieso der Grundsatz. Würdest du auch da die Eliten quasi mit einschließen? Also das wirkt ja auch so ein bisschen so, wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe jetzt zu den Medienhäusern, die quasi aktuell die Deutungshoheit haben, arbeite mit denen zusammen. Also ist das auch so eine Art von Vergebung? dass du sagst, okay, ihr könnt auch noch bei uns mitmachen, auch wenn ihr jetzt halt.
Ja, ein gutes Beispiel ist Professor Kai Kniffke. Er hat sich dem Instagram-Chat gestellt. Wir haben wirklich kritische Fragen gestellt und die sind zwar jetzt nicht öffentlich angewendet worden. Es waren 14.000 Teilnehmer in dem Instagram-Chat. Aber wir haben ihm die Fragen dann anschließend schriftlich gestellt und sind mit ihm persönlich in Kontakt. Das heißt also, die Frage ist natürlich, kommt oft, können diese Leute überhaupt ihre Meinung ändern oder so, ja? Grundsätzlich, was mir positiv war, Professor Kniffke hat von ethischem Wandel gesprochen. Er ist an ethischem Wandel interessiert. Aber er hat auf unserer politischen Tagung, von der ich vorher gesprochen habe, nicht durchblicken lassen, dass er beweglich ist. Das heißt, er hängt natürlich in einem Netzwerk, in einem Korsett der Abhängigkeit. Ja? Und es geht auch gar nicht so darum, um diesen Wandel persönlich. Denn hier geht es ja um eine grundsätzliche Ethik, die Heuchelei wegzulassen. Und jeder intellektuelle Mensch kann die Heuchelei weglassen. Wir können alle offen darüber reden, ja. Herr Professor Kniffke ist auch privat sicher ein anderer Mensch, als er öffentlich ist, ja. Und da beginnt schon die Heuchelei, ja. Die Frage ist, in dem Moment, wo die Heuchelei unsere Gesellschaft zerstört, müssen wir uns als Bevölkerung wehren. Und das gesamte Personal, die Frage, ob man das austauschen muss, ja, ob diese Leute in der Lage sind, die Heuchelei wegzulassen und sich selbstkritisch mit ihrem eigenen Leben und auseinanderzusetzen, die ist natürlich zentral. Die kann aber im Einzelfall jeweils immer entschieden werden. Ja, wir haben mit dem Programmdirektor beim Norddeutschen Rundfunk gesprochen. Der sagte uns: Mensch, ich arbeite jetzt seit 40 Jahren in diesem Job. Ja, und Sie können mir doch jetzt hier nicht sagen, dass ich seit 40 Jahren das Falsche tue. Ja, das ist ähnlich wie der 11. September. Wir können doch nicht plötzlich von den Menschen erwarten, zu glauben, dass ein Land seine eigenen Menschen tötet mit einem gefakten Angriff. Dann glauben wir ja gar nichts mehr. Dann glauben wir nicht mehr an unsere Regierungen, dann glauben wir nicht mehr an unser Leben. Dann haben wir unser ganzes Leben falsch gelebt.
Ja.
Das ist so groß, dass alle Leute davor zurückschrecken, ja. Also ich mich da, deswegen habe ich vorher von einem Schock gesprochen. Es ist ein Schock, wenn man ein bisschen Vertrauen in den guten Willen der Regierungen verliert, dass sie wirklich das Gute für uns wollen, ja. Und wenn man dann mit den einzelnen Menschen spricht, dann erkennt man, dass der Einzelne dann vielleicht schon immer noch einen gemeinwohlorientierten Gedanken hat, aber dass er halt in einem Korsett ist, ja. Das heißt also, wir müssen uns als ganze Gesellschaft in Frage stellen. Denn diese Leute, die jetzt hier diese Leitmedien betreiben, die sind nicht mehr schuld als wir alle, dass wir das uns seit Jahrzehnten gefallen lassen.
Ja, genau, da
Wir
gehören
haben
ja immer
uns,
zwei dazu, ne?
es gehören immer zwei dazu. Und es ist wirklich, wie wir in einem, wie wir wohlstandsverwahrlost sind, wie wir uns vom Konsum einfangen haben lassen, das ist es genau dasselbe Problem. Das heißt also, wir wissen ja gar nicht mehr, dass wir Demokratie nicht geschenkt bekommen. Ja, das wissen wir ja gar nicht mehr. Und deswegen bin ich auch so optimistisch, dass wir in den letzten 3 Jahren wieder gelernt haben, dass wir für die Demokratie arbeiten müssen. Denn das ist das, was eine breite Bevölkerungsschicht jetzt wieder gelernt hat, dass wir uns dafür einsetzen müssen, dass es Arbeit ist und dass wir Forderungen haben, dass wir Rechte haben, dass wir Verpflichtungen haben und dass wir vor allem von unseren Leitmedien und unseren Politikern das einfordern müssen.
Ja, oder auch, dass wir nicht nur halt für die Demokratie kämpfen müssen, sondern vor allem auch für unsere Selbstbestimmung und unsere Freiheit. Also ich finde immer, dass man gerade dann jetzt auch für
Ja.
die Menschen, die so in meinem Alter sind oder jünger, die haben das ja noch nicht mal im Ansatz irgendwie erlebt, dass es da auch anders laufen kann. Und deswegen bin ich ja auch grundsätzlich schon ein bisschen dankbar dafür.
Genau, und du hast jetzt ganz ein wichtiges Wort gesagt, nämlich Freiheit. Und Freiheit wird von diesen Leuten leider oft missverstanden. Ich habe hier ganz viele Leute, mit denen ich in der Bewegung spreche, die sagen, Freiheit ist für mich dass ich sozusagen jetzt mein anderes Medium anschaue und ich habe keine Lust, GEZ zu zahlen. Ja? Aber genau das ist der falsche Gedanke. Wir müssen gemeinschaftlich denken. Freiheit bedeutet, dass wir Verantwortung haben für unsere Gesellschaft. Das ist Freiheit. Freiheit ist, da gibt es doch dieses Zitat, Freiheit ist nicht, dass ich tun und lassen kann, was ich will, sondern Freiheit ist, dass ich nicht tun muss, was ich nicht will. Ja? Und wir haben hier eine Verantwortung, dass wir unsere Bevölkerung, dass wir politisch mündig sind, und da brauchen wir Orientierung, und dann müssen wir uns von finanziellen Interessen, die auch die unserer Welt überwiegend sind, müssen wir uns frei machen. Also müssen wir letztlich zusammenlegen. Wir müssen Crowdfunding machen und dann sagen, das ist unser Leuchtturm der Orientierung, und das könnte in dem Fall die GEZ sein mit dem öffentlichen Rundfunk, weil das ist unser Geld und damit schaffen wir Unabhängigkeit. Wenn wir jetzt sagen, wir schaffen die GEZ ab und das ist überhaupt alles böse, ja, dann werden wir eine Medienlandschaft wie in Amerika haben, wo irgendwelche Milliardäre miteinander öffentlich streiten zwischen CNN und Fox, ja. Das sind nur finanzielle Interessen dahinter, die dann irgendwie ihre Ideologien auf den Schirm bringen. Aber was wir wollen, ist, dass wir Verantwortung übernehmen. Und das ist Freiheit. Und Freiheit bedeutet, dass wir Orientierung bekommen, dass wir eine Stelle haben, an der wir alles bekommen. Und wenn wir jetzt in der Lage wären, für alle zu sprechen, dann könnten wir natürlich jetzt sagen, wir nehmen jetzt auf eins oder Apollut oder die Nachdenkseiten als unser großes neues Portal. Wir zahlen dort unsere GEZ an diese Portale und das ist jetzt die gute Welt. Aber das können wir nicht bestimmen, weil wir in einer absolut kleinen Blase sind. Ja? Und deswegen müssen wir zwei Dinge tun. Das erste ist, dass wir uns zusammentun und das zweite ist, dass wir uns einen Weg suchen, wie wir die anderen 70% erreichen, die zu unserer Gemeinschaft gehören, für die auch wir eine Verantwortung haben, dass wir sie erwecken aus ihrem Zustand der Desinformation.
Ja,
Ich
und
glaube, das ist der gemeinschaftliche Gedanke.
ein Weg, den ihr dafür ja wählt, ist ja den der Mahnwachen. Ich glaube, ihr habt jetzt ja an knapp 100 Städten, habe ich gelesen, Mahnwachen vor den Medienhäusern. Hast du da vielleicht auch noch mal ein paar Informationen? Was geht da genau vor sich? Und hast
Na,
du vielleicht
also.
auch ein paar Erfahrungen, die du da teilen kannst?
Das Wichtigste ist natürlich die gute Nachricht, dass wir jetzt alle was tun können, dass wir alle als Einzelne uns hier beteiligen können an diesem Gemeinschaftsgedanken, dass wir hier in unserer Heimatgemeinde was tun können. Denn es ist so, wir haben jetzt durch die letzten 3 Jahre über 2000 Spaziergänge, wir haben viele hundert Friedensdemonstrationen, viele hundert Aktivisten, Initiativen, die sich vereinigt haben zu unterschiedlichen Gruppierungen. Wir haben kleinen Parteien, die sich sehr intensiv für den Frieden einsetzen. Und wir haben Vorträge, Podiumsdiskussionen, die uns aufklären können über die Multipolarität oder über unterschiedliche subjektive Weltanschauungen. Das sind zusammengerechnet in diesem Sommer, Frühling, Sommer 2023, ungefähr 4000 Events. Und diese 4000 Events können wir, jeder in seiner Heimatgemeinde, miteinander vernetzen. Und zwar völlig kostenlos mit einem Einladungsmail zum Event an den lokalen Journalismus. Das ist das, was wir gerade machen. In 120 Städten haben wir schon unser Netzwerk ausgebaut. Deutschland, Österreich und Schweiz, alle Länder können hier mitmachen. Deswegen heißt es ja auch Leuchtturm ARD, ORF, SRG. Und in den nächsten Wochen werden wir da viele hundert Städte werden. Und jeder Einzelne, egal ob er jemand kennt bei einer Kleinpartei, oder ob er jemand kennt bei den Spaziergängen oder ob er einfach interessiert ist an einer aufrichtigen Welt, der kann sich anschließen, kann in seiner Heimatgemeinde Netzwerke machen, kann vielleicht in der Zeitung lesen, es gibt einen Vortrag von Ulrike Gero zum Beispiel, ja, dann können wir diesen Vortrag, dazu können wir dann Journalisten einladen und dieses Dialogangebot und Das passiert mit einem E-Mail, mit einem Anruf bei der Redaktion. Kommen Sie bitte und reden Sie mit uns darüber. Ja, es gibt spannende Ansätze zur neuen Europapolitik oder zum neuen Geldsystem oder zu aufrichtigen Medien. Und all das ist etwas, was den Einzelnen von uns 10 Minuten Arbeitszeit kostet. Und auf diese Weise vernetzen wir diese 4000 Events, die sowieso stattfinden, mit der Idee einer Klammer. Das ist die Idee, die wir auf unserer Webseite verbreiten und auf unseren Kanälen. Und jeder kann sich bei uns melden. Das ist schön, weil es uns erstens eine Perspektive gibt. Es gibt uns eine Perspektive, dass wir hier auch eine Stelle haben, die wir zur Verantwortung rufen können, nämlich die vierte Säule der Gewaltenteilung. Sie kann auch dafür sorgen, dass die dritte Säule der Gewaltenteilung wieder besser funktioniert, denn die Justiz ist durch die Weisungsgebundenheit auch beeinträchtigt. Ja? Und der offene demokratische Diskurs könnte also alle vier Säulen wieder ein bisschen gerade rücken, wenn die vierte Säule zur Verantwortung gerufen wird. Und dadurch, dass es das System ist, das ist so meine Stärke, ich habe auch Schwächen, aber meine Stärke ist, so strategisch zu denken, zu sagen, wir haben da die Möglichkeit, wenn wir gemeinsam auftreten bei ARD und ZDF mit diesem runden Tisch ein Konzept zu gewinnen, das letztlich dann die unterschiedlichen subjektiven Weltanschauungen an einer Stelle zusammenbringt und dadurch den offenen Diskurs aufrichtig ermöglicht. Ja? Und dass das kostenlos möglich ist und dass es ohne Zeitaufwand möglich ist, weil wir bestehende Events machen. Das ist etwas anders, als wir es letztes Jahr gemacht haben. Da haben wir das mit mehr Aufwand gemacht. Das heißt, wir haben uns verbessert im Laufe des Jahres, ja, seit es die Bürgerinitiative gibt. Und so können wir gemeinsam kreativ wachsen. Denn auch in den nächsten Monaten werden wir da noch nachbessern und sagen, Mensch, lass uns hier und da noch Kooperationen machen, weil es geht, wie gesagt, um Ethik. Es geht mehr um Ethik als um Politik. Wenn wir ethisch erkennen, dass es jetzt auch um unsere Zukunft geht, um die Zukunft unserer Kinder, um die Zukunft der Umwelt, um die Zukunft des Planeten und vor allem um die Zukunft der Gesellschaften, wie sie sich politisch aufrichtig organisieren könnten in einer Welt, in der Kriege undenkbar werden, dadurch, dass man die globalen Konflikte aufrichtig an runden Tischen diskutiert und Kompromisse findet. Das ist eine philosophische Idee, die einfach nur umgesetzt wird aufgrund von privilegierten Schichten, die aufgrund ihrer Machtverhältnisse ihre Einzelinteressen durchsetzen können. Und an diesem Punkt sind wir, glaube ich, jetzt in unserer Menschheitsgeschichte, dass wir diesen Schmarren nicht mehr brauchen. Also, wir haben hier die Lösung auf dem Tisch, vernetzen wir uns, denken wir gemeinschaftlich, denken wir auch ein bisschen weniger unideologisch und ein bisschen toleranter gegenüber anderen Weltanschauungen, ja? Denn wir haben auch nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen und wir stehen nicht für eine Wahrheit, sondern wir haben alle unsere eigenen Wahrheiten und wir müssen Gemeinsamkeiten entdecken und vor allem auch Foren, bei denen wir fair und achtsam diskutieren. Und das könnte der öffentliche Rundfunk sein. Und deswegen glaube ich auch an die Wandelbarkeit eines Professor Kniffke, der diese Ethik annehmen kann, auch wenn er dazu ein paar Strippen kappen muss, an denen er da hinten hängt.
Ja, hoffen wir mal, dass das noch was wird. Aber ich wollte eigentlich auch noch fragen, ob du jetzt, wenn du jetzt mit den Bürgerinitiativen auf den Straßen unterwegs bist, vielleicht irgendwie eine Erfahrung teilen kannst, wie du dann auf der Straße jemanden getroffen hast, den du dann zum Beispiel jetzt als ja, desinformiert beschreiben würdest und wie dann so der Dialog abläuft. Hast du da schon ein paar Reaktionen gesammelt?
Ja, da gibt es unterschiedliche. Also gerade gestern habe ich einen Vortrag gehalten auf so einem kleinen, also einen kurzen Vortrag auf einer Spaziergängerbewegung, wo wir vor der Rheinpfalz gesprochen haben, die immerhin in ihrer Zeitung jetzt Impfopfer dargestellt hat. Das haben wir als positives Signal gewertet, weil die Rheinpfalz uns auch schon böse diffamiert hat dafür, für was wir hier stehen. Und angeblich gäbe es doch längst Pressefreiheit, ja. Und dass diese Dialogbereitschaft müssen wir uns erst erarbeiten, ja. Aber ein anderes Beispiel war auch vor dem Münchner Merkur. Da stand eine Gegendemonstrant, ein Gegendemonstrant, so zwei, drei Leute hat dann so Einwürfe gemacht,
Zwei, drei
wir wären
Leute.
doch alle rechtsextrem, ja. Und da führen wir dann manchmal diese Dialoge dann auch mit den Leuten, wenn die das zulassen. Denn die ganze Bewegung steht hier für Frieden und wir thematisieren in unseren Reden die Wichtigkeit von Friedensdiplomatie. Und was das mit Rechtsextremität zu tun hat, muss man sich dann fragen, ja. Und das ist der Grund, warum die meistens dann natürlich auch den Dialog verweigern, ja. Aber ich finde es wichtig, dass wir da von unserer Seite her offen bleiben, vor allem gegenüber den Verantwortlichen, die da auch etwas bewegen könnten. Denn wir müssen da ja auch realistisch nachdenken, dass wir effektiv sein wollen. Und wir brauchen die Medien, die Leitmedien dazu, um diese Gesellschaft nachhaltig zu verändern. Auch um zum Beispiel Neuwahlen zu fordern. Dafür müssen wir die Journalisten, die ja auch Mittelständler sind wie wir, am Berufsethos packen. Denn ihr Berufsethos ist eigentlich die Unvoreingenommenheit, ja. Und wenn sie die nicht an den Tag legen, dann können wir in einem konstruktiven Gespräch sie darauf hinweisen. Und da haben wir positive Erfahrungen. Wir haben beim RBB gab es viel Selbstkritik beim runden Tisch. Wir hatten den letzten Monat und auch bei Zeitungsredaktionen bestätigen uns Redakteure, dass sie halt auch nicht immer das so berichten dürfen, wie sie wollen. Und manche gehen bei uns an den Mahnwachen vorbei von den Mitarbeitern und sagen, danke, dass ihr hier seid, flüstern sie uns zu, wir brauchen euch, wir wollen eigentlich. Wir können das im Haus nicht thematisieren, aber wir sind dankbar, dass ihr euch dafür einsetzt. Und genau das, darum geht es. Wir wollen eigentlich dieses Flüstern beenden und wir wollen, dass wir offen darüber sprechen können,
Ja.
über die Defizite. Und im Lauf von 40 Wochen haben wir da wirklich viele positive Signale gesammelt, die uns auch bestärken in dem, was wir tun.
Ja, ich glaube auch, dass das halt irgendwann ja unweigerlich auch zum Zusammenbruch führen muss und dass es unter der Oberfläche da wahrscheinlich noch viel weiter brodelt, als man sich das aktuell vorstellen kann. Ich glaube, so Katrin Seibold hat da ja zum Beispiel schon mal einen ganz guten Eindruck hinterlassen, was das angeht. Und vielleicht nochmal bezüglich von den Menschen, die euch dann halt so als rechtsextrem diffamieren oder halt den Dialog verwehren. Ich habe mir natürlich auch im Vorfeld mal zum Beispiel deinen Psyram-Eintrag angesehen. Ich weiß nicht, ob du den kennst oder.
Sriram, ja, hab ich auch
Seram,
gesehen,
ja.
ja.
Ja, das ist natürlich schwierig, glaube ich, wenn man dann sowieso halt, sage ich jetzt mal, in einer eher sehr, sehr linken Bubble unterwegs ist und dann halt ja, dieser Plattform alles glaubt, was da geschrieben steht. Da kann man natürlich schon dem Gedanken zum Opfer fallen, dass das halt alles, ja, es ist ja eigentlich auch eine Verschwörungstheorie, dass halt alle Initiativen, die sich da irgendwie für Freiheit und weiß ich nicht, für Rechte einsetzen, rechts sind. So, wie kommt man da wieder raus? Das ist natürlich dann. Ja, ich weiß nicht, das ist halt ein psychologischer Effekt.
Das ist ein wichtiger Punkt, den du jetzt gerade nochmal angesprochen hast, denn zwei Dinge dazu. Das erste war, es gibt die Webseite Meinungsvielfalt.jetzt. Da sind nämlich die Whistleblower des öffentlichen Rundfunks,
Okay.
können sich da anonym dran hinwenden. Also wenn jemand unzufrieden ist mit seiner journalistischen Arbeit, aber das am Berufsplatz nicht nennen kann, dann kann er auf Meinungsvielfalt.jetzt dort Beiträge hinzufügen. Und die andere Sache ist das mit Psiram, das ist insofern ganz spannend, weil das ist auch eine Frage, die wir Professor Knifke ins Gebetbuch geschrieben haben, nämlich ist das die Beeinflussung der Wikipedia. Das ist ganz
Ja.
entscheidend, denn die Wikipedia hat alle anderen Enzyklopädien dieser Welt verdrängt. Wir haben also das ganze Wissen der Welt inzwischen wird fast ausschließlich über so eine machtvolle Enzyklopädie verteilt. Ich nutze die auch immer noch super häufig, weil das super spannend ist. Aber ich habe natürlich jetzt auch den medienkompetenten Hintergrund und weiß, wo die Färbungen stattfinden. Und es gibt alleine 4 Stunden Dokumentation über die dunkle Seite der Wikipedia, wie sie politisch verwendet wird, ähnlich wie Psiram. Das sind manipulierte Medien und die ganze Wikipedia ist manipuliert. Und wir brauchen dringend eine Aufklärung. Also was heißt die ganze, in erster Linie die politische Wikipedia ist manipuliert, ja, die wissenschaftliche natürlich nicht so sehr. Aber das ist die Aufgabe des öffentlichen Rundfunks. Er muss uns darüber aufklären, dass wir hier eine Desorientierung bekommen durch die Wikipedia. Denn Dr. Daniele Ganser zum Beispiel wird völlig verquer dargestellt und er ist auch Thema dieser Dokumentation, die dunkle Seite der Wikipedia. Kann man auf YouTube, glaube ich, immer noch anschauen
Das ist auf jeden Fall mal eine
von
Empfehlung
Markus
wert,
Fiedler.
ja.
Das ist eine Empfehlung wert. Dazu gibt es auch noch die Dokumentation Zensur. Da geht es auch um die Wikipedia. Und da wird nachgewiesen, wie eben hier gearbeitet wird. Das läuft auch auf internationaler Ebene. Auch die englische Wikipedia, jede Wikipedia ist sozusagen da in eine bestimmte Richtung manipuliert. Und das sind Interessen, die dahinter stehen. Die müssen untersucht werden. Das ist journalistische Arbeit, die nicht getan wird. Und das prägt unsere desinformierte Gesellschaft. Ganz entscheidend.
Ja, aber hast du da vielleicht schon einen Tipp oder sowas, wie man dann mit solchen Leuten halt trotzdem ins Gespräch kommt? Also wie man dann diese Wand, ja, der Angst oder vielleicht doch des Hasses durchbrechen kann?
Ja, wie gesagt, wir müssen unsere Systeme anwenden, die unsere Zivilisation geschaffen hat. Und das ist die Gewaltenteilung. Denn eigentlich muss man das, dafür muss die Justiz greifen, dafür muss der Journalismus greifen. Justiz und Journalismus ist das Wichtigste. Und die Selbstkritik, dass man diese Institutionen nachbessern muss. Ja, in dem Buch, wovon ich vorher gesprochen habe, was wir erarbeitet haben 2021, das heißt Medienträume, und da geht's auch um diese Thematik, ja, wie man das besser gestalten kann in Zukunft. Ja.
Ich meinte jetzt mehr so auf persönlicher Ebene, wenn man dann auf der Straße im Diskurs ist zum Beispiel.
Du meinst,
Also wenn du jetzt zum
wie man den
Beispiel,
Einzelnen.
ja genau, du hältst jetzt einen Vortrag und dann kommt jemand und sagt so, ja, was soll das? Dir kann man doch nicht zuhören und du bist doch das und das und das. Ja, dann vielleicht irgendwelche Tipps, einfach cool bleiben oder ignorieren. Also was empfiehlst du da?
Ach so, na, wir haben ein anderes Problem. Wir haben das Problem, dass wir unter uns sind. Und das ist, wenn wir eine Podiumsdiskussion im Internet haben, dann sind wir auch unter uns.
Ja.
Weil wir haben zum Beispiel jetzt bald ein Gespräch zum öffentlichen Rundfunk und haben da auch Leute vom öffentlichen Rundfunk eingeladen, damit wir einen offenen Diskurs sprechen. Ja? Natürlich fühlt sich der Journalismus angegriffen, wenn wir sagen, er ist unausgewogen. Und diese Angriffe muss man aber in einem offenen Diskurs diskutieren, ohne dass man sich jetzt da persönlich angreift, sondern dass es um die Sache geht, ja? Wie konnte es passieren, dass im Laufe der Jahrzehnte diese Unterwanderung stattfindet? Und dieser Diskurs findet nicht statt, weil diese die andere Seite eine Brandmauer errichtet hat. Das heißt, man kommt eigentlich kaum in Kontakt. Man hat zwar eine Veranstaltung, wo dann vor dem Haus oftmals eine Gegendemonstration stattfindet, aber da wird eigentlich nicht miteinander gesprochen, ja. Da gibt es halt dann nur aggressive Störungen manchmal, aber es findet einfach kaum Dialog statt. Deswegen ist es so was Besonderes, wenn er mal wirklich stattfindet. Es gibt zum Beispiel ein ganz interessantes Gespräch auf YouTube zwischen Dr. Daniele Ganser und einem Frank Lübberding von der FAZ. Eine halbe Stunde auf einer Bühne. Und das entlarvt den Mainstream, ja. Da steht der liebe Herr Frank Lübberding innerhalb von wenigen Minuten mit Unterhosen nur noch da, symbolisch gesprochen. Weil der Mainstream, wenn er den Dialog führt mit dieser aufrichtigen, multipolaren Welt, dann kann er nur verlieren. Die Heuchelei verliert immer gegen die Aufrichtigkeit. Und deswegen können sie nur den Diskurs verhindern. Das ist ihre einzige Chance. Und deswegen ist das auch die Lösung. Diskurs ist die Lösung. Den verhinderten Diskurs zu ermöglichen, ist die Lösung. Auf allen Ebenen. Egal, ob wir rausgehen zur Gegendemonstration und sagen, liebe Leute, ihr seid von der Antifa und wir hier drin sind die Antifaschisten. Ja? Also wir gehören doch zusammen. Wir sind alles Antifaschisten. Nur ihr nennt euch Antifaschisten und wir kämpfen gegen den Faschismus. Ja? Und jetzt geht es darum, da haben wir doch einen gemeinsamen Nenner. Da müssen wir doch zusammenfinden. Und das kann auf der Ebene stattfinden oder es kann eben auf der Ebene stattfinden, wie wir das jetzt professionalisieren wollen, indem wir die gesamten Leitmedien zur Verantwortung rufen.
Ja, oder wenn wir noch mal kurz bei dem CRAM-Eintrag bleiben, da bist du ja abgelichtet mit Michael Ballweg zum Beispiel oder auch mit Rainer Füllmich beim Corona-Untersuchungsausschuss. Was würdest du sagen, wie bewertest du denn die Arbeit von diesen Menschen? Zum Beispiel, wenn ich jetzt so an die Corona-Krise zurückdenke, dann hatte ich am Anfang auch große Hoffnung, sage ich mal, an Querdenken und dachte, okay, da kommt wirklich was aus der Mitte der Gesellschaft zusammen. Und dann war es ja so, dass auf einmal diese ja erstmal haltlosen Vorwürfe von Reichsbürgertum und so weiter im Raum standen. Und dann auf einmal gab es dann ja auch mit Michael Ballweg halt dieses berühmte Reichsbürgertreffen, wo man sich, glaube ich, auch strategisch sehr ja, dumm verhalten hat, würde ich jetzt mal so bewerten persönlich. Ja, und dadurch bist du jetzt natürlich auch so ein bisschen ja, eingefärbt, sage ich mal, dadurch, dass dieses, ja, dieses Kontaktschuld-Ding. Ja, wie würdest du denn jetzt trotz dessen die Arbeit von Michael Ballweg vielleicht auch persönlich bewerten? Oder auch die des Corona-Ausschusses? Ja, da gibt es ja auch den Vorwurf, wo ist denn jetzt das ganze Geld? Weil da arbeitet man ja auch nicht gerade mit Transparenz, da hat man sich auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert.
Genau darum geht es. Es geht um so ein schwachsinniges Konzept wie Kontaktschuld oder sowas. Ja? Und das Zweite, was da drin steckt, ist das ganze Thema, dass wir uns einbilden, uns Meinungen bilden zu können, ohne irgendeine Ahnung zu haben von dem, was hier passiert. Ja? Das heißt also, das ist natürlich eine menschliche Schwäche, ja? Dass wir unsere Emotionen sofort ins Spiel bringen, dass wir unseren Narzissmus, unsere Eitelkeiten ins Spiel bringen und dass wir herausnehmen, irgendwelche Leute beurteilen zu dürfen. Ja? Ich kann mich erinnern, dass Daniele Ganser verurteilt worden ist dafür, dass er sich mit der Wehrsportgruppe Hoffmann getroffen hat. Ja? Und was hat denn das damit zu tun, ob ein Friedensaktivist sich mit einer rechtsextremen Gruppe trifft? Was hat es damit zu tun, ob er selber rechtsextrem ist? Er ist als Historiker, hat er eine wissenschaftliche Verpflichtung, die unterschiedlichen Dingen anzuhören. Ja? Also mit anderen Worten, unsere Kultur ist eine Schande für die Menschheit. Dass wir das überhaupt thematisieren, das ist so widerlich. Vor allem, weil dazu eben immer die mangelnde Kompetenz dazu gehört, ja. Das erlebe ich täglich. Und da, deswegen habe ich vorher auch das Wort Social Media Schund verwendet, ja. Weil es ist ein einziger Schund, der hier rumgeht, ja. Es gibt überall gibt es Leute, die Fehler machen. Es gibt Leute, die Geschäftsmodelle machen. Es gibt Leute, die böse Absichten oder einfach nur dumm und eitel sind, ja. Aber ich kann niemals das einfach Leuten an den Kopf werfen, ohne dass ich irgendeine Ahnung habe, was da wirklich läuft. Ja? Meinung bilden ist ja schön und gut, aber wir haben vorher das Wort Achtsamkeit gehabt, das ist sehr wichtig, respektvoll, achtsam und das ist das, was wir als Bürgerinitiative Leuchtturm ARD im absoluten Vordergrund haben. Ja, ich bin es jetzt seit 17 Monaten, bin ich jetzt Aktivist. Vorher war ich im Hintergrund und habe einfach am Computer studiert, habe recherchiert, war unsichtbar. Ja, und jetzt in der Öffentlichkeit war mir ganz wichtig, transparent zu sein. Meine Telefonnummer ist absolut öffentlich. Meine ganzen Daten sind öffentlich auf der Webseite. Denn wenn wir uns für die Gesellschaft einsetzen, dann müssen wir transparent sein. Oder zumindest geht es um Vertrauen und um Glaubwürdigkeit. Ja? Ich werde trotzdem diffamiert. Manche Leute behaupten, ich würde vielleicht gerne einen Job bei der ARD haben, ja? Haben wollen, ja? Weil ich früher mal Filmproduzent war. Ja? Diese Leute haben nicht mal eine Ahnung, was der Unterschied ist zwischen einem unabhängigen Filmproduzenten und der ARD. Ja? Das heißt also, es ist einfach eine menschliche Schwäche, dass wir unsere Emotionen da einsetzen, dass wir unseren Frust auch auf andere projizieren. Das ist etwas, was auch zum offenen Diskurs gehört, ja. Und ich erkenne immer daran, dass jemand ernsthaft interessiert ist an einer guten Welt, dass er den Dialog sucht, dass er den Diskurs sucht und dass er auch andere Meinungen ertragen kann. Diese Dinge, die du da jetzt gesagt hast, die kenne ich auch nur von außen. Ja? Also ich habe einmal im Corona-Ausschuss sprechen dürfen und habe aber weder vorher noch nachher mit Herrn Füllmich gesprochen. Und Frau Fischer kenne ich von ein, zwei Treffen. Aber ich kenne weder sie noch sie kennt mich, weil man kennt sich nicht. Wir kennen uns als das, was wir sind, wenn wir in der Öffentlichkeit sind. Ja? Ich bin jetzt bekannt zum einen als Filmproduzent, der ein paar Filme gemacht hat, und als Aktivist bei Leuchtturm ARD. Aber niemand kennt mich deswegen. Ja? Man wird das, jeder steckt mich dann in eine andere Schablone, ja? Je nachdem, wie tief er mit mir kommuniziert hat. Aber die Offenheit ist, glaube ich, wichtig. Ja? Wir sollten alle offen sein und wir sollten vor allem achtsamer und respektvoller miteinander umgehen.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich finde, das ist schon auch ein interessantes Beispiel, was man mal so ein bisschen diskutieren kann, weil gerade wenn du jetzt auch sagst, man muss halt auch darauf achten, dass man die anderen 70% mit ins Boot holt. Jetzt so rein strategisch gesehen ist es ja dann doch sehr unklug, dann halt auch sehr offen oder offen gegenüber halt Reichsbürgern zu sein, wobei dieses Framing ja schon vorher da war, ne?
Ja, aber das ist wieder der falsche Ansatz, weil genau, wir haben ja jetzt dankenswerterweise wirklich gut sprechen können über diese Klammer, ja, also ausführlich vor allem, weil das ist auch eine Seltenheit. Wer hört sich schon eine Stunde lang sowas an, ja?
Ja, stimmt.
Und wer das tut, der ist schon mal, hat einen Riesenvorsprung gegenüber all den Leuten, die heutzutage nur noch 30 Sekunden Clips anhören können, ja. Und diese Klammer bedeutet, dass wir offenen Diskurs zulassen müssen. Dass ich bin zum Beispiel von der AfD-Fraktion, obwohl ich mit der AfD nichts zu tun habe, bin ich von der AfD-Fraktion angefragt worden, jetzt im Bayerischen Landtag zu sprechen, in einem Wissenschaftsausschuss zum Reformbedarf des öffentlichen Rundfunks. Ja? Und das werde ich auch tun, weil die AfD ein wichtiger Teil unserer Opposition ist. Ihre Meinung muss gehört werden dürfen. Und wenn wir da einen AfD-Politiker haben, der irgendwann eine Äußerung macht, die mit Menschenwürde weniger zu tun hat, dann muss er dafür kritisiert werden. Aber ich kann doch nicht irgendeinen anderen AfD-Politiker dafür diffamieren, dass irgendjemand irgendwas gesagt hat. Dasselbe in unserer Bewegung, dasselbe beim Corona-Ausschuss. Das geht doch nicht. Es geht doch darum, wenn wir von Ethik reden, du wirst sie immer daran erkennen, was sie sagen und was sie tun. Und darum geht es. Und wir haben jetzt die großzügige Möglichkeit gehabt, ausführlich zu sprechen darüber, was unser Beweggrund hier ist. Ja? Und dieser Beweggrund, diese Klammer zu schaffen, bedeutet, dass da auch der ein oder andere dabei ist, der eine Meinung hat, die nichts mit meiner Meinung zu tun hat, aber der auch ein Interesse hat, dass seine Meinung im ARD-Brennpunkt diskutiert wird, wenn sie gesellschaftlich relevant ist. Ja? Zum Beispiel so ein wichtiges Thema, wie es mit dem Besatzungsstatut ausschaut. Ja? Wollen wir das, dass hier amerikanischen Soldaten auf unserem Grund und Boden irgendwelche Verträge mit unserer Regierung haben oder irgendwelche Abhängigkeiten, die seit 1945 herrschen? Oder wollen wir in eine neue Zeit, in der wir ein freundschaftliches Verhältnis mit Amerika haben und auch ein freundschaftliches Verhältnis mit Russland, das viel mehr für den Wohl des Planeten sorgen würde, als die aktuelle Eskalation? Also jeder hat doch das Recht, diese Dinge einzubringen. Und dabei ist völlig egal, ich wurde auch schon dafür diffamiert, dass ich in der Basispartei bin. Das interessiert doch hier überhaupt nicht. Hier geht es um Aufrichtigkeit, es geht um Achtsamkeit, es geht um Machtbegrenzung, es geht um aufrichtige Medien. Das sind Werte. Wir reden hier über Werte. Und was du hier schaffst mit deiner Sendung ist Werte. Und deswegen ist auch völlig egal, wie groß du bist, ja, wie viel Zuhörer du hast, ja. Denn wenn dir 500 Leute zuhören, dann schaffst du schon Werte. Und wir sind auch aktuell in unserer in unserem Kreis 120 Städte, 120 Menschen, die sich einsetzen, die ein Netzwerk gebildet haben und die mit ganz unterschiedlichen Plakaten auf der Straße stehen. Ja? Also diese Vielseitigkeit ist ja die Demokratie. Und da können wir so stolz sein, was unsere Zivilisation geschaffen haben. Und wir müssen so enttäuscht sein und uns derart schämen, wie wir das zulassen konnten, dass es so pervertiert worden ist in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen.
Okay, ja.
Denn noch eine historische Bemerkung dazu. Wir hatten 1990 eine richtig große Chance auf einen Weltenwandel. Damals hieß es Friedensdividende. Und Friedensdividende, das habe ich sehr gut untersucht, warum das damals nicht dazu gekommen ist. Und jetzt haben wir erneut diese Chance, eine Friedensdividende zu bekommen, wenn wir aufrichtige Medien haben.
Okay, ja, das war auf jeden
Sollten.
Fall ein schönes Statement zu dem Thema, fand ich gut. Ja, dann habe ich jetzt noch eine andere Frage. Und zwar, wenn wir jetzt den ÖRR der Zukunft diskutieren und ich mir den heutigen angucke, dann haben wir ja nicht nur politische Angebote, sondern auch total viel, ja, fragliches Entertainment auf vielen verschiedenen Ebenen. Findest du, dass das auch ein Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder des Auftrags sein sollte, dann bestimmte, ja, Sendungen, die jetzt reine Unterhaltungszwecke haben, zu beinhalten oder nicht?
Eine ganz wichtige Frage ist es, denn lustigerweise habe ich die auch erst gerade in den letzten Tagen mehrmals gehabt, dass es eine Grundsatzfrage ist. Ja? Vollprogramm oder brauchen wir einen öffentlichen Nachrichtensender als Orientierungsplattform?
Ja.
Ja? Das wäre natürlich viel billiger. Und dann ist die Frage, was uns das in unserer Gemeinschaft, wenn wir gemeinschaftlich entscheiden, was uns das wert ist. Ja? Und deswegen ist es auch keine Sache, die ich entscheiden will, sondern es ist etwas, was wir in einem aufrichtigen Rundfunk diskutieren müssen. Das bedeutet, die Bürgerinitiative Leuchtturm steht für diese Unterschrift, für die Entschuldigung der Tagesschau und für die aufrichtige Welt, für eine Welt, in der die unterschiedlichen Meinungen eine Plattform bekommen, ja? Sodass wir dann Vertrauen haben zu diesem Apparat. Und wenn wir dann Vertrauen haben, können wir überlegen, dann werden wir politisch mündige Bürger, die sich treffen auf dieser Plattform, ja? Und die sich austauschen können. Das wird dann auch optimalerweise eine Plattform, wo man viel mehr beteiligt auch ist, ja? Ist heutzutage digital alles möglich, ja? Und dann kann man darüber reden, ja, wollen wir ein Vollprogramm für die ganze Gesellschaft oder wollen wir einen Nachrichtenkanal oder wollen wir das ausgliedern, wollen wir den Fußball woanders hin tun oder wollen wir die Krimis mit 5 € ausgliedern, ja, 5 € Krimis, 5 € Nachrichten oder
Oder
so,
dass
ja.
man ein bisschen entscheiden kann. Ich möchte jetzt 5 € von meinem Teil auch in Krimis investieren oder, ne, dass das Ganze auch ein bisschen freier gestaltet wird.
Es ist natürlich, genau, also das ist ein ganz komplexes Gebiet und dafür haben wir eine eigene Arbeitsgruppe, die sich mit solchen Dingen Gedanken macht, weil wenn wir den runden Tisch bekommen, dann müssen wir natürlich auch gewisse Konzepte vorlegen,
Eben.
aber die Konzepte haben keine Relevanz, weil wir haben null Macht, ja, sondern hier geht es
Ja.
darum, die Unterschiede bedeutet die Veränderung. Und wenn wir die Veränderung haben, dann bedeutet es, dass Bürger und Beitragszahler mit an den Tisch dürfen und das ist die zentrale Voraussetzung und dann können wir mitreden und dann können wir über solche Dinge diskutieren, ja.
Ja.
Aber ich sehe halt hier auch den historischen und kulturellen Hintergrund. Deswegen habe ich vorher von Verdiensten gesprochen, ja. Es ist ja ein Verdienst, man hat es früher mal Lagerfeuer der Nation genannt und so, ja. Es ist ein Verdienst, dass der uns alle zusammenbringt, ja. Und die ganzen Leute, die dann den Musikantenstadl gerne anschauen oder den Tatort und sowas, ja. Das ist alles eine wunderbare Sache, wenn es nicht so manipulativ eingesetzt wird, wie zum Beispiel der Tatort, der ak aktuell dann ideologische Inhalte bringt, um uns die Gesellschaft in einer Weise darzustellen, wie sie in der Realität gar nicht ist. Das heißt, der lenkt uns dann, was weiß ich, Richtung Klima oder Gender oder sonst irgendwas, ja. Und das ist eine Beeinflussung der Redaktionen, die systematisch vorangebracht worden ist, die zu allen Zeiten auch irgendwie geherrscht hat. Auch im 20. Jahrhundert gab es da diverse Dinge,
Ja.
die man untersuchen kann. Also das ist ein wissenschaftliches Gebiet, was übrigens auch zurückgeht auf Massenpsychologie und auf die Art und Weise, wie du Massen beeinflussen kannst, wissenschaftliche Expertise von Gustave Le Bon zum Beispiel oder Edward Bernays, die auch die gesamte Welt der Werbung und Public Relation geschaffen haben und so. So kannst du halt das alles verändern. Aber wie gesagt, die Hauptfrage zielt in die Richtung. Ich glaube persönlich daran, dass es wichtig ist, dass wir alle zusammenkommen und dass wir ein Gefühl haben, da gehören wir alle hin. Wenn auch die Tagesschau gewinnt an Bedeutung und an Relevanz, dass sie eingebettet ist in so ein Vollprogramm. Die Schande ist nur, dass wir das so verkommen haben lassen, dass wir auch zum Beispiel auch diese Quotenregelung, ja, als dann in den 80er Jahren das Privatfernsehen dazu kam, musste plötzlich der öffentliche Rundfunk auch so auf Quoten schauen und so, ja. Oder dass im öffentlichen Rundfunk auch Werbung gemacht wird. Ja. Das ist alles eine Pervertierung der Grundidee. Denn das ist aber natürlich auch geschuldet der Pervertierung unserer sozialen Marktwirtschaft. Ja. Diese angebliche soziale Marktwirtschaft, die mal viel besser funktioniert hat, aber die immer auf geisteskranken Füßen gestanden hat. Ja. Die muss man halt auch aufrichtig hinterfragen. Und wenn man das tut, und zwar durch kompetente Experten, dann werden wir politisch mündige Bürger. Und nichts schöner kann uns passieren fürs 21. Jahrhundert, in der Ressourcen knapper werden, in der unsere Umwelt von 8 Milliarden Menschen bedroht wird, ja, in denen wir versuchen, Gerechtigkeit walten zu lassen und weniger Kriege beziehungsweise gar keine Kriege durchzusetzen. In dieser Welt könnte das alles zusammenkommen, wenn wir darüber diskutieren mit den Experten?
Ja, jetzt, wo du gerade Quoten gesagt hast, ist mir noch eine Sache eingefallen, nämlich was jetzt auch vor kurzem mehr verzapft wurde, dass teilweise ja die Quoten anscheinend aus ja, der Brille von irgendwelchen Menschen nicht hoch genug waren und dass Gelder des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dazu verwendet wurden, zum Beispiel auf Facebook oder auf Instagram Anzeigen zu schalten für die Sendung. Das finde ich ja auch absolut ja, schwierig, ne? Wieso sollte das überhaupt da sein? Einfach nur jetzt, um vielleicht nochmal den Algorithmus von Instagram anzutriggern, um bestimmte Beiträge noch mehr Menschen vorzuschlagen, jetzt zum Beispiel von Böhmermann oder von so einer Jugendsendung auf Klo hieß sie, glaube ich. Ja, da kann man sich auf jeden Fall nochmal ein bisschen einarbeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob du da auch in dem Thema drin
Ja,
bist.
das sind die ganzen Pervertierungen. Es ist so schlimm, es ist so verfault, es ist so verkrustet, dass man das wirklich alles nur noch wegwischen kann und sagen, Leute, was wollen wir eigentlich? Ja? Und da darf man eben nicht den Fehler machen, dass man auch auf eine Kampagne wie vom Springer-Konzern reinfällt, der natürlich globale, internationale Interessen verfolgt und vor allem privatwirtschaftliche Interessen, indem er den öffentlichen Rundfunk diskreditiert. Das heißt also, wir lassen uns sofort immer auf die Leimspur bringen, wie wir unsere Emotionen und Ängste, wie sie gesteuert werden. Ja, die Angst vor Corona, ganz wichtig, um 70, 80% mit einem Stoff zu impfen, der in keinster Weise unserer Gesundheit Vorrang bietet. Ja. Es ist ein Fass ohne Boden, wenn man über die Einzelheiten spricht, was da alles schief geht. Ja? Aber grundsätzlich ist es eben so, dass die Emotion nicht dazu führen darf, dass der öffentliche Rundfunk ein unglaubliches Juwel der Demokratie wäre, wenn er die Dinge erfüllen würde, für die er mal ursprünglich gedacht wäre, war. Ja? Das ist ähnlich mit der Gewaltenteilung, das ist ähnlich mit dem UNO-Gewaltverbot. Ja? Das ist gedacht als etwas, was dass unsere Welt keine Kriege mehr führt. Ja? Und wie wird das UNO-Gewaltverbot seitdem verwendet? Ja? Da muss man Dr. Daniele Gansers Buch Bücher lesen oder seine Videos anschauen. Und das ist eben dasselbe mit dem öffentlichen Rundfunk. Und was du gerade genannt hast, sind einfach die Pervertierungen dieses völlig falschen Systems oder dieses völlig falschen Also sagen wir so, nehmen wir wieder die Schuld selber auf, ja, dass wir uns das gefallen haben lassen, dass diese Pervertierungen stattfinden. Und dass vor allem unsere intellektuellen Eliten sich das gefallen lassen. Weil wir haben ja da so 7 gescheite Leute wie Böhmermann oder so, ja. Und das kann ich nur noch mit Heuchelei bezeichnen, ja. Solche Leute hätten die Aufgabe, da einzuschreiten, weil sie sich ja als intelligent empfinden, ja. Und ich habe auch Günther ja auch angesprochen, beziehungsweise angeschrieben vor wenigen Jahren, weil ich gesagt habe, lieber Herr Jauch, Sie sind Journalist. Ich war sogar bei ihm damals in den 80er Jahren in der Vorlesung. Er hatte Vorlesungen am Kommunikationswissenschaftsinstitut in München. Herr Jauch, Sie sind jetzt in Pension. Sie haben sich durch Anne Will ablösen lassen. Sie machen zwar noch ein bisschen RTL, aber als Journalist sind Sie in den Hintergrund getreten. Jetzt haben Sie hier eine Verantwortung. Sie haben hier eine intellektuelle Aufgabe, diese Republik aufzuklären, auch mit Ihrer Autorität, die Sie haben. Ja?
Ja, das hat wohl nicht
Er hat
geklappt.
nicht geantwortet, deswegen kann ich noch nicht mal sagen, aber ich weiß, er hat es gekriegt. Ja? Ich habe an sein Weingut geschrieben. Ja?
Also.
Das ist halt ein Zeichen unserer Zeit, dass die Leute, die es könnten und die das Wissen dazu haben, dass die keine Verantwortung übernehmen. Wir Bürger von unten, ganz von unten, deswegen komme ich wieder zurück zu den Spaziergängern. Wir nehmen diese Last jetzt auf uns, dass wir diese Verantwortung an den Journalismus herantragen. Es ist zwar eine Schande für unsere intellektuelle Zivilisation, aber es ist halt so. Wir müssen diese Verantwortung jetzt übernehmen.
Ja, finde ich gut. Auch ja, dieser Podcast hier steht ja auch für Veränderung. Und ein Punkt, den ihr ja auch vorschlagt oder den man ja auch auf der Webseite bei euch bei Leuchtturm ID nachvollziehen kann, ist, dass ihr ja als Druckmittel ja, inseriert, dass man auch den Rundfunkbeitrag einfach mal aussetzen kann. Wie ist das überhaupt möglich? Ist das überhaupt legal, frage ich mich jetzt mal so als naiver Beobachter dieser ganzen Situation.
Genau. Und das ist auch wieder eine ganz spannende ethische Grundsatzfrage. Ja, wir sind jetzt über 50.000, die den GEZ-Beitrag legal dem widersprechen, in einem legalen Widerspruchsverfahren, das auf unserer Webseite dargestellt ist. Und es ist aber ein egoistisches Interesse. Da geht es um meine 18 Euro. Und das ist kein ethisch gemeinschaftliches Interesse. Ein ethisch gemeinschaftliches Interesse ist es jetzt, den Dialog mit den Medienanstalten zu suchen und für aufrichtige Medien sich einzusetzen in seiner Heimatgemeinde. Und da sind wir ungefähr 1000 vielleicht, könnte man sagen. Das heißt also, 50 Mal so viele melden sich bei mir und wollen die 18 Euro loswerden und ein 50stel kümmert sich hier um die Gemeinschaft. Das ist leider unsere egoistische Gesellschaft. Das ist das ethische Problem. Ja? Konkret kann man es nachvollziehen, weil das wollten wir ja unterstützen. Wir wollten eigentlich Millionen werden, die sagen, wir zahlen nicht für einen desinformativen öffentlichen Rundfunk. Einer, der den Medienstaatsvertrag nicht einhält. Und dafür müssen wir Lösungen suchen, wo die Menschen keine Angst haben vor Gerichtsvollziehern und sowas. Und das ist das Tolle an unserer Lösung, und deswegen machen auch 50.000 schon mit, weil wir im Widerspruchsverfahren dann mit einem Widerspruchsbescheid beantwortet werden, und der ermöglicht uns die rechtliche Möglichkeit zur Klage. Und das heißt, wir gehen inzwischen in 150 Fällen vor Gericht. Das kostet leider ein bisschen Geld, und deswegen machen das natürlich nicht alle 50.000, ja, sondern nur wenige, die sich das halt leisten können und die sich das auch leisten wollen, ja, weil das kostet dann mehr als ein ganzes Jahr öffentlicher Rundfunk, ja. Aber das Schöne ist, dass wir mit diesen Prozessen eine wirklich Aufmerksamkeit bei der dritten Säule hervorgerufen haben. Wir sind jetzt da auch schon in der zweiten Instanz in einem Fall, wo ein Anwalt das pro bono für uns macht. Das heißt, dass wir hier wirklich die dritte Säule aufrütteln, dass wir das System ankreiden, und wir haben dazu auch eine Studie erstellt, die Unausgewogenheit belegt. Das heißt also, die juristische Ebene ist da auch eine ganz wichtige. Und für den einzelnen Bürger ist die gute Nachricht, dass wir ihn von allen Risiken befreien. Es gibt nur die Säumnisgebühr zu entrichten, 8 bis 16 Euro. Damit haben wir gehofft, Millionen zu finden. Aber dadurch, dass, obwohl ich solche Podcasts wie diesen hier 50 Stück davon gemacht habe letztes Jahr, haben wir es nicht geschafft, dass da jetzt 1 Million mitmacht, ja, dass die das weitererzählen, nach dem Motto, hey du kannst für 8 Euro Säumnisgebühr, kannst du einfach ein halbes Jahr mitmachen.
Mhm.
Und nach einem halben Jahr kann man locker eine Million werden. Und
Ja.
das wollten wir dieses Jahr schaffen. Und dadurch, dass aber die Leute das letztlich dann doch zu ängstlich sind, obwohl unsere Website das genau erklärt, und es kommt auch die Aufmerksamkeitsspanne dazu. Die Leute lesen schlampig die Webseite. Ich kriege dauernd Rückfragen von Leuten, die die Webseite nicht richtig gelesen haben. Ja? Das heißt also, dadurch haben wir die Chance verschenkt, dass wir über den GEZ-Zahlungsstopp eine politisch relevante Menge hätten werden können in diesem halben Jahr, um ARD und ZDF unter Druck zu setzen. Mit 50.000 können wir das nicht machen, weil das langweilt die.
Das sind Peanuts.
Und die schlechte Nachricht an der Sache ist, dass das auch nur ein symbolischer Widerstand ist, denn der legale Widerstand endet dann nach ungefähr 6 bis 8 Monaten. Ja? Nach 6 bis 8 Monaten müssen wir dann wieder bestimmte Quartale nachzahlen und können nur mit den aktuellen Quartalen weiter in den Widerstand gehen. Das heißt, es ist ein Kreislauf, den wir nur beenden können, indem wir aufrichtige Medien schaffen, bei denen wir dann diskutieren können, erstmals wirklich diskutieren können, was wollen wir denn? Was für einen öffentlichen Rundfunk wollen wir Beitragszahler und was wollen wir vor allem von unserer Welt? Denn wir brauchen den öffentlichen Rundfunk für die friedliche Welt. Wir brauchen eine Orientierungsplattform für die friedliche Welt. Und wenn wir den pauschal uns aus emotionalen und inkompetenten Gründen abschaffen wollen oder die GEZ abschaffen wollen, dann denken wir nicht global. Denn wir sind in einem Informationskrieg, wo wir angewiesen sind auf einen Ort, zu dem wir Vertrauen haben können. Und das ist ja das Tolle am öffentlichen Rundfunk. Er könnte das in der Zukunft werden. Er könnte ein Ort des Vertrauens werden. Denn im Internet finden wir kein Vertrauen. Da können wir, wie du es gerade sagst, wir können das nicht beurteilen, wenn da jemand schlecht macht im Internet. Und wenn dann jemand sagt, Mensch, das ist aber eine ganz tolle Plattform und du musst unbedingt diese Plattform besuchen, dann können wir dem auch nicht vertrauen. Vertrauen
Ja.
sollte in unserer Gesellschaft besser
Hart erarbeitet werden.
untermauert werden durch
Ja.
Kompetenz.
Wobei es auch jetzt für mich und ich glaube auch für viele andere aus dieser kritischen Szene wahrscheinlich sehr schwierig sein wird, dann irgendwann auch wieder Vertrauen zu irgendwelchen staatlichen Institutionen aufzubauen. Aber gut, das kann sich ja entwickeln. Ich finde, bitte.
Dazu ein wichtiger Punkt, weil gerade wir haben diese Aufgabe, Vertrauen, nicht nur Vertrauen zu entwickeln, sondern vor allem wir haben die Möglichkeit, Vertrauen zu entwickeln. Denn wir haben ja den Vorteil, dass wir multipolarer gebildet sind. Das heißt, ich konnte auch erst erkennen, was der öffentliche Rundfunk alles falsch macht, nachdem ich die Welt kennengelernt habe, die uns Apollo und die Nachdenkseiten und auf eins und so bieten. Also vor allem zum Beispiel Paul Schreier ist einer meiner Lieblingsjournalisten,
Ja.
weil er es schafft, dass er sich auch mit einer guten Sache nicht gemein macht. Und das erwarten wir auch vom öffentlichen Rundfunk, dass er sich auch mit einer guten Sache nicht gemein macht, sondern dass er immer seine journalistische Distanz wahrt. Ja? Und dadurch, dass wir diese Leute kennen, können wir natürlich jetzt beurteilen, ob wir zu jemandem Vertrauen verlieren oder nicht. Wenn jemand uns einseitig jetzt unterrichtet, dann verlieren wir sofort das Vertrauen. Wenn wir aber erkennen, Apollot und Multipolar Magazin oder Rubicon werden in die Mediathek aufgenommen und sie werden ehrlich und aufrichtig beurteilt für ihre Fehler und für ihre Stärken, dann gewinnen wir Vertrauen zum öffentlichen Rundfunk. Solange die ganze Welt der Multipolarität im Internet totgeschwiegen wird, gewinnt er auch kein Vertrauen mehr. Und Herr Professor Kniffke hat gesagt, ja, er wünscht sich, dass er wieder mehr Vertrauen kriegt. Und er hat von uns 16 Fragen gekriegt, mit denen er allen unser Vertrauen wiederkriegt. Und das ist eine Riesenchance für die Menschheit. Die ganze Welt würde auf Deutschland schauen, wenn wir diese 16 Fragen beantwortet kriegen, ja, und zwar mit einer Unterschrift, die bestätigt, dass diese Welt sich jetzt ändert. Und das ist die nächste Frage. Mit dieser Unterschrift ist es deswegen getan, weil wir hier von einem öffentlichen Apparat reden. Das heißt, wenn der die Unterschrift nicht einhält, dann erfahren wir das am Montag nach der Unterschrift. Und deswegen ist es ganz anders als bei einem Chemiekonzern. Wenn der uns unterschreibt, dass er kein Gift mehr in die Leitungen schickt, ja, dann kann der irgendwie eine andere Leitung nehmen, wo er das Gift reinschüttet und das kriegen wir dann gar nicht mit. Ja. Aber bei einem öffentlichen Rundfunk geht das nicht. Wenn der uns unterschreibt, wenn der sich entschuldigt, dann heißt es, dass da ein ethischer Wandel stattgefunden hat und der ist nicht mehr rückgängig zu machen.
Ja,
Dann gewinnt
gut.
er unser Vertrauen.
Dafür müsste er sich natürlich komplett grundsätzlich im Prinzip für alles entschuldigen, ne? Weil man hat es ja auch in der Vergangenheit gesehen, zum Beispiel nach der Schweinegrippe gab es ja auch Entschuldigungen und jetzt hat sich das Ganze wieder wiederholt. Also man müsste ja dann schon irgendwie gucken, dass man halt Mechanismen etabliert, die das dann auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren halt verhindern, dass quasi diese Mächte, die jetzt schon drin sind, nicht auch wieder reinkommen. Und das wird dann wahrscheinlich auch die große nächste Herausforderung, nachdem man diesen Schritt dann erstmal gegangen ist. Ne? Aber gut.
Genau, deswegen
Ja.
reden wir ja von Aufrichtigkeit und wir reden vom Ende eines ganzen Zeitalters. Denn wir haben ein Zeitalter der Heuchelei. Das betrifft ja nicht nur eben so Einzeldinge, sondern es betrifft alles. Das betrifft unsere gesamte Wirtschaft, unser gesamtes Bildungswissenschaftssystem, unsere gesamte Geschichte. Wir wissen nur die Hälfte vom 20. Jahrhundert. Ich kenne zum Beispiel beinahe jedes Detail und jeden Schützen, der auf John F. Kennedy geschossen hat, ja. Dazu gibt es reihenweise Literatur, die nicht im öffentlichen Mainstream thematisiert wird. Und der Spiegel hat die Schande über sich gebracht. 2013 zum 50-jährigen Jahrestag der Ermordung von John F. Kennedy immer noch von Lee Harvey Oswald zu reden. Es ist eine Beleidigung der menschlichen Intelligenz, dass unsere Leitjournalisten diese Feigheit an den Tag legen, diese Dinge nicht aufzuarbeiten. Und das ist nur ein Symptom dafür, in was für einem Zeitalter der Heuchelei wir hier leben seit Jahrzehnten. Und die Corona-Krise hat hier nur etwas aufgebrochen, was längst schon thematisiert gehört hätte. Und deswegen ist diese Unterschrift auch so epochal, denn wir lassen uns nie wieder nach dieser Unterschrift in diese Welt der Heuchelei hineindrücken. Das geht nicht mehr. Diese Unterschrift ist endgültig und diese historische Dimension, diese Fantasie braucht man, denn das ist einmalig in der Welt. Das gab es auch nicht 1989. Die Wende 1989 war wesentlich kleiner als das, was wir jetzt uns als Wende vorstellen.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt darauf, wie es weitergeht und wann es dann vielleicht auch mal endlich konkret wird. Man wartet ja schon gefühlt seit langer Zeit auf die neue Zeit. Aber gut, Leute wie du investieren natürlich viel Energie da rein und ich danke dir auch deshalb sehr für dein Engagement und auch, dass du heute halt mit mir gesprochen hast. Es ist sehr interessant und all die Zuschauer, die das jetzt gehört haben, sollten auf jeden Fall mal mindestens bei dir auf der Seite vorbeigucken und natürlich auch Druck ausüben, damit wir dann auch demnächst mal zügig weiterkommen, ne? Ich danke dir, dass du dabei warst.
Ja, mitarbeiten
Ja.
in der Heimatgemeinde. Und du hast jetzt wieder ein Schlüsselwort
Genau.
gesagt, nämlich das Schlüsselwort warten. Ja, alle warten, dass die neue Zeit
Ja.
kommt. Ja? Und dazu kann ich nur sagen, die neue Zeit kommt durch uns. Also wenn wir aufhören zu warten und mitmachen
Machen.
in
Ja.
unserer Heimatgemeinde, bei unseren Initiativen, die wir vor Ort haben, uns dort zusammentun. Und das haben die Spaziergänger geleistet. Die haben mir Mut gemacht, dass ich mich jetzt so einsetze dafür. Und ohne sie könnte ich nichts machen. Ich bin angewiesen drauf. Und wir alle sind angewiesen, dass wir eine Gemeinschaft bilden. Und das beginnt bei jedem Einzelnen. Also nicht mehr warten, sondern mitmachen. Wir sind jederzeit erreichbar über E-Mail und Telefon.
Perfekt. Dankeschön.
Vielen Dank, dass ich da sein darf, durfte.
Das war's mal wieder mit Donnerschock. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann lass auf jeden Fall ein Abo da, damit dein Lieblingspodcast sich bald entwickelt. Donnerschock, der effektivste Podcast im Netz. Höre dir jetzt Donnerschock an, um schlauer zu werden.